Sie empfangen Radio Temeswar, die Sendung in deutscher Sprache. Ab 13 Uhr auf 630 kHz Mittelwelle und ab 19 Uhr auf 105,9 MHz Ultrakurzwelle. Beide Sendungen sind live im Internet empfangbar unter radio-temeswara.ro.
Grüß Gott, liebe Landsleute. Herzlich willkommen zur deutschen Sendung. Am heutigen St. Gerhardstag begrüßt Sie aus dem Temeswarer Studio Ihre Astrid Weiß. Schön, dass Sie dabei sind. Meine Kollegen und ich wünschen Ihnen einen guten Empfang. Radio Temeswar. Und als ersten Kollegen begrüße ich Herr Daniel Spataro mit den Nachrichten.
Guten Abend. Papst Franziskus hat dem DFDR-Abgeordneten Ovidiu Ganz und seinem Parlamentskollegen Silvio Wechsler, dem Abgeordneten der jüdischen Minderheit, den Pius-Orden im Grad des Ritters zuerkannt. Den Vorschlag für die Auszeichnung unterbreitete Kardinal Claudio Moreschan, der die Insignien und das Diplom am Sonntag im Diözesansitz in Blasendorf persönlich überreichte. Die beiden Abgeordneten wurden für ihre Verdienste bei der Unterstützung der griechisch-katholischen Kirche gewürdigt. Zitat: Diese Auszeichnung ist für die deutsche Minderheit eine besondere Ehre und gleichzeitig eine Anerkennung der von ihrem Abgeordneten Ovidiu Ganz im Parlament Rumäniens ausgeübte Tätigkeit, die sich nicht auf die Interessen unserer Gemeinschaft beschränkt, erklärte der DFDR-Vorsitzende Dr. Paul-Jürgen Porr. Das Temeswarer Adam-Müller-Gutenbrunn-Haus beherbergt morgen Abend die Buchvorstellung Blaue Wunder im Retezat-Nationalpark in rumänischer Sprache. Autor ist Marius Terchilă, ein Dauergast und Mitgestalter der Deutschen Volksuni. Das Vorwort zum Buch verfasste der Temeswarer Schriftsteller und Literaturkritiker Robert Cerban. Die Buchvorstellung findet morgen Abend ab 18 Uhr statt. Der Retezat-Nationalpark ist ein Biosphäre-Schutzgebiet und ist in das Programm Mensch und Biosphäre der UNESCO eingegliedert. Das Deutsche Staatstheater wird am 28. und 29. September nach Bad Ischl in Österreich reisen, wo eine Lesung des Stücks Donauwellen von Thomas Perle stattfinden wird. Die Veranstaltung findet im Lehar-Theater im Rahmen des Projekts Heimatwelt auf der Suche nach verlorenen Zeiten und neuen Hoffnungen statt. In Zusammenarbeit mit der Europäischen Kulturhauptstadt 2024 Bad Ischl Salzkammergut. Seitens des DSTT werden die Schauspielerinnen Daniela Töröck und Juana Vidon teilnehmen. Das German Fest, die deutschen Kulturtage, sollen erstmalig vom 4. bis 6. Oktober in der Temeswarer Stadtmitte ausgetragen werden und sowohl Klassik-, Jazz-, Rock- und Volksmusikkonzerte, Trachten- und Tanzvorführungen als auch ein Symposium und historische Nachstellungen umfassen. Die feierliche Eröffnung des German Festes findet am 4. Oktober um 12 Uhr im Adam-Müller-Gutenbrunn-Haus statt. Um 18 Uhr gibt es ein Konzert des Lehar-Ensembles aus München unter der Leitung von Franz Metz. Es werden Werke von Banater Komponisten im ersten Teil und Arien aus den Operetten von Franz Lehár im zweiten Teil dargeboten. Heimattreffen in Großer Nikolaus mit 200-Jahr-Feier seit der Weihe der römisch-katholischen Kirche ist für die Zeit zwischen dem 3. und 6. Oktober angesagt. Der Festakt mit Grußworten und Festvortrag ereignet sich am Samstag, den 5. Oktober um 9.30 Uhr im Alten Kino, während die Festmesse am Nachmittag um 16 Uhr beginnt. In der Nacht betragen die Mindestwerte 10 bis 15 Grad. Morgen wird es meist bedeckt bei wechselhaftem Himmel. Vereinzelte Regenschauer sind im Gebirge zu erwarten. Der Wind wird schwach bis mäßig und die Tageshöchstwerte liegen morgen bei 23 bis 27 Grad. Das gab der regionale Wetterdienst für Banat und Kreisland bekannt.
Dankeschön, Dani.
Thank you.
Radio Temeswar, Ihre Sendung in deutscher Sprache.
Kurt Stephan und seine Egerländer Musikanten haben den musikalischen Auftakt der heutigen Sendung gemacht und werden uns auch noch Gesellschaft leisten mit dem einen oder anderen Ständchen. Doch davor gilt es, einen Abstecher nach Groß-St. Nikolaus zu machen, denn wir erfahren von der Ortsforumsvorsitzenden Dietlinde Huhn, was zum Heimattreffen Groß-St. Nikolaus nächste Woche geplant ist. 200 Jahre lang steht schon die katholische Kirche dort und wird groß gefeiert in diesem Jahr. Außerdem die Rubrik Seitenblick Politik, bei der es besonders um die jüngste Auszeichnung für den DFDR-Abgeordneten Ovidiu Ganz geht, so wie Sie es aus den Nachrichten gehört haben. Das Auslandsjournal besteht heute mal nur aus Berichten aus Österreich, aus dem ORF-Morgenjournal. Bleiben Sie dran, denn was die heutige Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien titelt, beziehungsweise was deutschsprachige Fernsehsendungen in Rumänien diese Woche bringen werden, verrate ich Ihnen heute auch noch. Ganz zu Beginn der Sendung habe ich es gesagt und Sie haben es bestimmt auch in den Nachrichten von gestern gehört. Heute ist der Tag des heiligen Gerhard. Gerhard und Gerd stehen im Kalender der Evangelischen Kirche Augsburgischen Bekenntnisses in Rumänien. Der Patron der Diözese Temeswar, der heilige Gerhard, wird auch von den römisch-katholiken heute gefeiert. Und zwar mit einem Festgottesdienst, der heute Vormittag in der Canada Kirche stattgefunden hat. Zumal heute auch die Diözesanwallfahrt nach Canad anstand. Die rumänisch-orthodoxe Kirche erwähnt heute, man könnte fast sagen nachträglich, die heilige Thekla, die gestern bei den evangelischen und katholischen Gläubigen gefeiert wurde. Wir wünschen allen, die Gerhard, Gerd oder Thekla heißen, auch heute alles erdenklich Gute zum Namenstag. Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag wünschen wir allen, die am 24. September zur Welt gekommen sind und alle, die aber jetzt auf Empfang sind, dürfen sich über ein weiteres Lied von Kurt Stephan und seinen Egerländer Musikanten freuen. Radio Thank you. Pfarrtreffen in Groß-St.-Nikolaus mit 200-Jahr-Feier seit der Weihe der römisch-katholischen Kirche. Das steht für die Zeit zwischen dem 3. und 6. Oktober in Groß-St.-Nikolaus an. Mehrere Veranstaltungen sind geplant, welche in Zusammenarbeit der Pfarrei, des Forums, des Vereins Altenhilfe Burgkirchen, der HOG Groß-St.-Nikolaus des Rathauses und der Landsmannschaft Banater Schwaben organisiert werden. Mein Kollege Dani Spataro hat dafür am Wochenende die Forumsvorsitzende Dietlinde Huhn getroffen und über das umfangreiche Programm gesprochen.
Zwiegespräche unter vier Augen für viele Ohren. Radio
Frau Dietlinde Huhn, Heimattreffen und 200 Jahre seit der Weihe der römisch-katholischen Kirche in Groß-St.-Nikolaus. Was bedeutet dieses Ereignis?
Das Ereignis bedeutet sehr viel. Und wenn ich sehr viel sage, dann kann ich nur anführen, dass wir das Datum vor mehr als einem Jahr festgelegt haben. Wir sind davon ausgegangen, dass 200 Jahre seit der Weihe unserer Kirche würdig ist. Dann haben wir überlegt, dass wahrscheinlich zu diesem Ereignis auch viele ehemalige Groß-St.-Nikolauser kommen würden. Und um die Möglichkeit dafür zu schaffen, haben wir ein Datum gewählt, um den 3. Oktober herum, wenn in Deutschland der Nationalfeiertag ist und der fällt gerade auf einen Donnerstag, also das erste Wochenende im Oktober. Der eigentliche Weihetag der Kirche 1824 war am 17. Oktober, aber die Kirche ist der heiligen Teresa von Avila geweiht und deren Festtag ist am 15. Oktober, also wird jedes Jahr am 15. Oktober gefeiert. 200 Jahre darf man ruhig auch öfter feiern, das heißt in einer größeren Zeitspanne. Somit wird an diesem Wochenende, am 1. Oktoberwochenende, sagen wir mal jetzt deutsch gefeiert, rund der Buchs der ehemaligen Groß-St.-Nikolaus aus Deutschland, Österreich, aber auch aus Amerika. Und am 15. Oktober gibt es wieder eine Festmesse, multiethnisch, multinational. Also sind wir davon ausgegangen, dass wir am ersten Wochenende feiern, aber uns war bewusst, wenn jemand kommt, den weiten Weg sich frei nimmt, den Freitag, dass sie nicht nur zu einer Messe kommen. Also wir müssen mehr anbieten als nur das und das Ereignis ist es auch wert, dass man sich überlegt, dass man ein bisschen hinterfragt, was war in diesen 200 Jahren, was bedeutet die Kirche früher, was bedeutet sie heute. Und deshalb hat eigentlich Astrid Weiss zuerst den Begriff verwendet, Heimattreffen. Wir haben ihn aber sehr treffend gefunden und deshalb sind wir davon ausgegangen, dass es ein Heimattreffen sein wird. Diesem Anlass, also Kirche 200 Jahre im Mittelpunkt, aber das Treffen der ehemaligen mit den heutigen, der Besuch von einigen, die 40, 50 Jahre nicht mehr hier waren, sagt sehr viel, dass sie jetzt wiederkommen und dementsprechend haben wir uns auch einiges überlegt zum Programm und intensiv vorbereitet.
War es schwer, den Kontakt zu den ehemaligen Groß-St.-Nikolausen zu halten?
Relativ schon, aber über die Presse, über die Banater Post, wurde das auch schon vor einem Jahr bekannt gegeben, davon ausgehend, dass die rechtzeitig geplant werden muss, durch Ankündigungen eines Programms ganz im Groben. So dann über die HOG, aber vor allem über den Verein Altenhilfe Groß-St.-Nikolaus aus Burgkirchen. Das war für mich die größte Stütze. Herr Hans Schüssler durch persönliche Kontakte, durch Mundfunk, es geschafft, dass er zurzeit 225 Personen auf seiner Liste hat, die fest zugesagt haben, die hier ihre Unterkunft geplant haben. Ein weiteres heikles Thema, denn Groß-St.-Nikolaus verfügt gar nicht über so viele Unterkunftsmöglichkeiten. Die meisten Hotels sind von den großen Firmen ständig ausgebucht durch Vertrag. Aber bisher hat es geklappt. Wir haben für jeden auch Unterkunft und ich hoffe, es wird klappen, dass die Leute alle rechtzeitig ankommen, um ein bisschen so die Leute zu mischen oder sich gegenseitig bekannt zu machen, haben wir vorgeschlagen, ein erstes Treffen am Donnerstagabend, am Ankunftstag, bei Herrn Becker im Restaurant Luna, wo auch die Musik schon dabei sein wird. Und das ist ein anderer Pluspunkt, sage ich. Großer Nikolaus hat seit der Revolution her sehr intensive Kontakte zu Burgkirchen an der Alt. Und von dort kommt der Bürgermeister in Begleitung und Pius Bläser, eine sehr gute, bekannte Blaskapelle, 26 Bläser, Personen. Und die werden dann bei Herrn Becker sozusagen den Auftakt machen, damit es auch feierlich lustig zugeht. Aber es soll ein erstes Kennenlernen sein, Programm absprechen, Probleme, die eventuell sind, Fragen und so weiter. Das ist der Anfang. Dann weiterhin am Freitag werden die ausländischen Gäste, die es möchten, vom Bürgermeister im Kastell empfangen. Der Bürgermeister wird das große Nikolaus von heute präsentieren und anschließend wird es Rundfahrten geben mit 2 Bussen oder wenn es ein Bus auch mehr durch große Nikolaus, durch die einzelnen Viertel, die einzelnen Straßen mit Erklärungen. Die Rundreise wird bei der Kirche enden, wo dann ein Kirchenbesuch ist, von außen, von innen, die Krypta, Nako, Gruften, bis zum Turm, wer hinaufsteigen will und kann. Denn während der Messe, nach der Messe wird es wohl diese Gelegenheit nicht geben. Deshalb haben wir gesagt, ist das der beste Zeitpunkt. Am Freitagnachmittag sind dann die beiden katholischen Friedhöfe im Programm. Ein Totengedenken, ein Ahnengedenken mit Kranzniederlegung auf beiden, ebenfalls in Begleitung der Blaskapelle. Und etwa 6 Uhr, demnach wie das Wetter halt mitspielt, geben die Pius Bläser ein Konzert im Freien, im Zentrum, vor dem Kastell oder vor dem Rathaus, also ultrazentral. Und die Tanzgruppe Bunte Sträußchen wird dazu tanzen oder Atmosphäre schaffen, sagen wir mal so. Gleichzeitig wird parallel dazu der Kirchenchor, sagen wir mal der vereinte Kirchenchor. Wir von hier, die schon länger proben, mit denen von Deutschland, die mal im Kirchenchor gesungen haben, zusammen mit dem ehemaligen Kantor Gagesch Erich proben für die Messe, denn das soll ja der eigentliche Höhepunkt sein. Am Samstag gibt es dann Treffen im ehemaligen alten Kino, wo wir Zugang haben. Das ist zurzeit das Zentrum der serbischen Gemeinschaft aus Großer Nikolaus, das kulturelle Zentrum. Und dort werden die Grußworte sein, zusammen mit einem Festvortrag von Herrn Peter Dietmar Leber. Anschließend nachmittags, ab 2 Uhr etwa, treffen sich die Trachtenpaare, sowohl die von hier wie auch die aus Deutschland, die Tracht anlegen werden, im Zentrum, wieder vor dem Kastell mit Blasmusik, wo wir dann zum Rathaus marschieren, einladen. Dann formiert sich der Trachtenzug bis zur Kirche, aber wir gehen nicht direkt in die Kirche, sondern marschieren einmal um das Viertel, die Petru-Major-Straße, George-Laser, Scheispe-Decembre-Straße, bis zum Pfarramt, wo dann die Minister und Ministranten abgeholt, eingeladen werden und dann geht's gemeinsam in die Kirche. In der Kirche wird es hoffentlich viele Leute geben, vermute ich mal, so viele wie schon lange nicht mehr in einer deutschen Messe. Es wird, die Pius Bläser werden ebenfalls einen Beitrag leisten, aber auch Frau Regina Lochner, auch Herr Fernbach wird einen Beitrag, einen Violinbeitrag in Begleitung der Orgel von Erich Gagesch. Eine ganz junge große Nikolauserin wird durch ein Ave Maria den Gottesdienst verschönern. Und wir, wie gesagt, ein Chor, der, sagen wir mal, spontan zusammengekommen ist, durch bekannte Messlieder, die sehr selten oder immer seltener gesungen werden, hoffen wir, den Gottesdienst schöner zu gestalten. Am Ende der Messe wird dann eine Gedenkplatte geweiht. Es war für mich ein Anliegen schon seit Jahr und Tag, dass auch in Großer Nikolaus etwas daran erinnern soll, an das Leid der Gemeinschaft, inzwischen auch an die deutsche Gemeinschaft, dass es hier eine deutsche Gemeinschaft gab, an die Russland-Deportation, die Bergan-Verschleppung, aber auch an die Opfer der beiden Weltkriege. Diese Platte wird gesegnet, anschließend sind am Ende, in den nächsten Tagen, am Ende angebracht in der Kirche innen. Und dafür bin ich Pfarrer Ando Attila sehr dankbar, dass er einmal diesem zugestimmt hat und nicht nur zugestimmt hat. Die Zusammenarbeit geht ganz reibungslos und wir hatten sehr, sehr viele Treffen und uns abgesprochen und er hat uns auch einen Platz in der Kirche zugewiesen, wo diese Platte angebracht werden kann. Ja, und der Ausgang soll dann fröhlich sein und lustig, ein Ball im schönsten, größten Saal von Großer Nikolaus Athenäum, wo wieder zur Überraschung und der Krönung der Ballatmosphäre die Schlagerbengel aus Deutschland spielen werden. In Deutschland sehr bekannt, sehr beliebt. Und sie haben zugestimmt, über die HOG, Herrn Gallmann, in Großer Nikolaus diesen Ball zu spielen. Die Tanzgruppe wird den Ball eröffnen. Es wird ein gemeinsames Abendessen geben. Und so wie es aussieht, wird der Saal mehr als voll werden. Also mindestens 400, wenn nicht noch mehr Personen, haben schon ihr Interesse bekundet, dort teilzunehmen. Sonntag steht dann zur freien Verfügung von jedem Einzelnen. Manche werden abreisen, andere bleiben noch. Manche kommen schon eine Woche früher, andere bleiben eine Woche später. Und was ich so gehört habe, also jeder, der sich telefonisch anmeldet oder der sich interessiert, bei allem klingt sehr, sehr viel Freude und Erwartung mit. Das ist teilweise ein Druck für uns, aber andernteils auch die größte Freude. Wenn man schon etwas organisiert, möchte man auch, dass die Leute mit Freude herkommen und hoffentlich auch mit Freude wieder abreisen.
Was bedeutet die katholische Kirche für die deutsche Gemeinschaft in Großer Nikolaus?
Einmal muss man sagen, dass sie sehr viel bedeutet hat, denn eigentlich gab es eine sehr rege deutsche Gemeinschaft und die Mehrheit der Katholiken in Großer Nikolaus waren Deutsche. Zum Unterschied von vielen anderen Dorfkirchen wurde die Kirche in Großer Nikolaus nicht von der katholischen Gemeinschaft erbaut, sondern vom Graf Alexander Nako. Und das wird sehr oft vernachlässigt oder ist viel zu wenig bekannt, meiner Meinung nach, denn es ist schon eine Leistung und ein Entgegenkommen einer Gemeinschaft gegenüber, eine so große Kirche hinzustellen, zu finanzieren. Alexander Nako war einer der vielen, oft sagt man die Nakos aus Großer Nikolaus, es gab ja 5 Generationen und Alexander Nako war zum Katholizismus übergetreten vom orthodoxen Glauben und das dürfte mit ein Grund sein, auch dass sie Handel betrieben haben mit Österreich, Ungarn und deshalb in diesen Kreisen verkehrt sind, dürfte also mit ein Grund sein, dass er zugestimmt hat auf langes Ansuchen der damaligen Pfarrer aus Großer Nikolaus, die immer wieder hingewiesen haben, dass es keine entsprechende Kirche gibt. Bis dann gab es nur eine ganz kleine Holzkirche, die allerdings 1814 vom Hochwasser weggeschwemmt wurde und deshalb war ein Neubau dringend nötig. Bis es aber dann soweit war, wie wir sehen, 1814 sind noch einmal 10 Jahre vergangen, denn die Kosten waren natürlich sehr, sehr groß. Ich kann mich noch erinnern, wie mein Großvater immer wieder erzählt hat, dass sein, wahrscheinlich Urgroßvater, auch einer war, der mit dem Wagen zur Verfügung stehen musste, um die Steine herzubringen, die in das Fundament der Kirche kamen. Die Steine kamen angeblich aus Mazedonien. Sie waren bestimmt nicht in Mazedonien, so wie ich weiß, immer hieß es aus der Lipar-Gegend. Und das war eine Verpflichtung seitens der Nakos, dass die Bauern, nicht nur die Deutschen, alle, die Fuhrwerk hatten, sogenannten Robot machen mussten. Und angeblich ist die Mauer der Kirche unter der Erde, also das Fundament, 8 Meter dick. Man muss davon ausgehen, dass eine sumpfige Gegend hier ist. Und deshalb hat man auch einen etwas erhöhten Ort in Großer Nikolaus gewählt. Man bedenkt, dass die Marosch hier irgendwo in der Nähe ist. Und deshalb hat man auch das Fundament so solide erbaut. Dechan Deschum hat immer behauptet, dass unsere Kirche den höchsten Baldachin-Altar hat in Rumänien. Ich kann das nicht nachprüfen, aber er hat das behauptet. Die Kirche, wie gesagt, ist imposant für eine Kleinstadt und war lange Jahre hindurch in der, sagen wir mal, nicht nur Nutzung, sondern auch in der Pflege der deutschen Gemeinschaft, sei es durch ihren Kultus oder sei es durch ihre freiwillige Arbeit an der Kirche, in der Kirche. Heutzutage gibt es ja sehr wenige Deutsche noch. Die Messen sind gemischt, rumänisch-deutsch und eine ungarische. Die ungarische katholische Bevölkerung ist in der Mehrheit. Es gibt auch eine rumänische katholische Gemeinschaft, eine bulgarische. Das ist der große Vorteil der Kirche aus Großer Nikolaus, im Unterschied der Dorfkirchen, wo zusammen zusammen mit der Auswanderung der Deutschen die Kirche ohne Gläubigen geblieben ist. Bei uns ist das nicht der Fall. Die deutsche Gemeinschaft ist zwar weggebrochen, aber zum Glück gibt es eine weitere Gemeinschaft. Und wir haben nach wie vor einen eigenständigen Pfarrer, eine eigenständige Pfarrei. Jeden Sonntag 2 bis 3 Messen, also einmal im Monat auch eine bulgarische. Und dementsprechend, sage ich, ist die Zukunft der Kirche, jetzt ob es 200 Jahre sind oder nicht, das weiß wohl niemand, aber die Zukunft ist irgendwie nicht so grau wie in den Dorfkirchen. Für die deutsche Gemeinschaft dürfte auch das ein Grund sein, weshalb jetzt so viele kommen. Die Kirche ist schon ein wichtiger Punkt, egal ob jetzt die Leute jeden Sonntag oder sonst in die Kirche gegangen sind, aber im Leben der Menschen, angefangen von der Geburt, die Taufe, dann die Erstkommunion, Firmung, Hochzeiten, Begräbnisse, nicht zu sprechen von den Kirchweihfesten, waren immer wieder mit der Kirche verbunden. Also ich vermute, dass die Kirche so das Element ist, das im Kopf irgendwie identisch ist mit Heimat.
Wann sie die Sonne hinter die Bäume obetrat, und um, wie da die Welt schön langsam starrt. Drum auf dem Himmel über mir leuchten die Sterne so hell als wir. Die Augen von dir. Wann in der Nacht meine Gedanken büder sind, die wir der Wind über die Schneeberg drüber war, wann sie ins Tal dann überschiert, wann übern See ein Vogel fliegt und langsam einer ziert. Dann will ich endlich wieder heim, will zu mein Buben, will zu meiner Kleine, mich hat gespielt anhand von dir. Zu meiner Kleinen, mich hat gespielt, eine Hand von dir.
Seitenblick Politik.
Herr Abgeordneter Ovidiu Ganz, Ihnen wurde vor kurzem eine Auszeichnung seitens des Vatikans, des Heiligen Stuhls, zuteil. Was ist es, wo Sie sich besonders eingesetzt haben, dass Sie und der Abgeordnete Wechsler diese Auszeichnung bekommen haben?
Es ist so, dass wir als Deutsches Forum uns immer eingesetzt haben, nicht nur für die eigene Gemeinschaft, sondern auch für andere, die mit uns zusammen leben, zusammenwirken, in den Städten und Gemeinden, bei Nahe Siebenbürgens, aber auch sonst. Das ist ein Fall, nämlich der Einsatz von Silviu Wechsler und von mir gilt der griechisch-katholischen Kirche in Rumänien. Nämlich, wir haben einige Initiativen gehabt, um der griechisch-katholischen Kirche in Rumänien zu helfen, aber nicht nur. Wir haben zum Beispiel ein Gesetz eingebracht, wodurch das Jahr 2025, das Jahr Kardinal Iuliu Hosu, erklärt wurde durch das Parlament mit breiter Mehrheit, quasi einstimmig. Iuliu Hosu war eine herausragende Persönlichkeit der griechisch-katholischen Kirche, aber Rumäniens allgemein. Er war in Alba Iulia in Karlsburg dabei bei der Erklärung der Vereinigung Siebenbürgens mit Rumänien nach dem Ersten Weltkrieg, war auch eine Persönlichkeit, die während des Holocaust sich für die Rettung des Lebens mancher jüdischer Mitbürger sich eingesetzt hat und er war eine der wichtigsten Gestalten in Rumänien überhaupt. Andererseits ist ja bekannt, dass es seit Jahren so ist, dass eine vollständige Rückerstattung der Immobilien, die von der griechisch-katholischen Kirche konfisziert worden sind, nicht erfolgt ist und eine dementsprechend neue griechisch-katholische Kathedrale in Klausenburg gebaut wird. Wir haben uns eingesetzt durch eine Gesetzesänderung oder beziehungsweise Gesetzesinitiative, wodurch der Staat verpflichtet ist, jährlich Fertigstellung der Kathedrale in Klausenburg finanziell zu unterstützen. Neulich haben wir eine Initiative gestartet, damit auch Romfilatelia nächstes Jahr Briefmarken herausgibt zum Jahr Iuliu Hosu, wie auch zur meinetwegen deutsch-rumänischen oder rumänisch-israelischen Freundschaft es tut. Des Öfteren hatten wir eine sehr gute Zusammenarbeit mit der griechisch-katholischen Kirche und dementsprechend hat seine Eminenz Kardinal Lucian Mureșan diesen Vorschlag an den Vatikan gerichtet. Der Vatikan hat positiv geantwortet und in Anwesenheit des Nuntius wurde in Blasendorf in Blaj diese Aushändigung durch Kardinal Mureșan gemacht. Wir haben von ihm die Diplome und die Ordenszeichen bekommen. Nachher sind wir in die griechisch-katholische Kathedrale gegangen und zusammen mit zwei der wichtigsten Bischöfe dieser Kirche, Claudio Pop aus Klausenburg und Christian Krishan aus Blaj, haben wir eben eine offizielle Aushändigung dieser Orden gehabt. Nachher haben wir uns mit der Gemeinschaft vor Ort getroffen, einschließlich mit dem Kreisratsvorsitzenden, der anwesend war, extra deswegen. Es war ein sehr schönes Ereignis. Ich bin sehr stolz drauf und wie ich es auch in meiner Ansprache gesagt habe, es ist eine besondere Ehre für die gesamte deutsche Minderheit in Rumänien, dass Papst Franziskus diesen Orden verliehen hat.
Herr Abgeordneter, was sieht Ihre parlamentarische Agenda diese Woche vor?
Ja, ich bin erstmal wieder im Dienst, im Plenum, also begleite den Präsidenten oder Vizepräsidenten bei der Leitung des Plenums. Am Mittwoch möchte ich meine Kandidatur für die nächste Parlamentswahl einreichen, eigentlich die Liste des DFDR, die ich anführe. Und sonst sind wir in Vorbereitungen für den Wahlkampf. Ich habe schon manche Foren kontaktiert. Ich werde durchs Land reisen, wie immer, auch in der Vorwahlkampfzeit im Oktober, auch im November nachher, um je mehr Foren und je mehr Mitglieder zu erreichen. Also das bewegt sich langsam alles in Richtung Wahlkampf.
Dankeschön für diese Ausführungen.
Sie empfangen Radio Temeswar, die Sendung in deutscher Sprache. Ab 13 Uhr auf 630 kHz Mittelwelle und ab 19 Uhr auf 105,9 MHz Ultrakurzwelle. Beide Sendungen sind live im Internet empfangbar unter radiotemeswara.ro. Radio
Temeswar. Liebe Landsleute, das Wort massiv werden Sie im Folgenden öfters zu hören bekommen. Schuld daran ist das Hochwasser, das einiges an der Bahninfrastruktur in Österreich kaputt gemacht hat. Wie da die Reparaturarbeiten laufen und wie lange die dauern werden, das versuchte der Reporter des heutigen österreichischen Morgenjournals beim ORF herauszufinden.
Ö1 Journal.
In Niederösterreich hat dieses massive Hochwasser vor rund 1,5 Wochen massive Schäden hinterlassen, auch an der Infrastruktur. Massive Zerstörungen gibt es auf der neuen Westbahnstrecke durch das Thunerfeld und das hat massive Auswirkungen, berichtet Christoph Danninger.
Die Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen St. Pölten und Wien-Meidling ist vor 12 Jahren eröffnet worden und zählt zu den meistbefahrenen Bahnlinien Österreichs. Sie ist eine Alternative zur alten Westbahn durch den Wienerwald. Die Strecke führt durch unzählige Tunnel, wodurch deutlich höhere Geschwindigkeiten möglich sind. Mit bis zu 230 Kilometern pro Stunde sind Personenzüge hier normalerweise unterwegs. Die Fahrzeit hat sich dadurch im Vergleich zur alten Weststrecke auf gut 20 Minuten fast halbiert. Das hat zu einem Fahrgastansturm geführt. Die ÖBB und das Unternehmen Westbahn zählen hier täglich im Schnitt 50.000 Fahrgäste. Mehrere Tunnel sowie der Bahnhof Thulnerfeld sind durch das Hochwasser derart schwer beschädigt worden, dass die Neubaustrecke jetzt monatelang saniert werden muss. Der Zugverkehr wird während dieser Zeit über die alte Strecke umgeleitet, aber auch hier gibt es Unwetterschäden, weshalb derzeit nur ein Gleis befahrbar ist. Laut ÖBB soll in gut 2 Wochen dann zwar ein zweigleisiger Betrieb möglich sein, dennoch kann diese Verbindung nur einen Bruchteil des Verkehrs aufnehmen. Solange die Reparaturarbeiten an der Neubaustrecke dauern, werden auf der Westbahn deutlich weniger Züge fahren können. Die genauen Notfahrpläne werden gerade ausgearbeitet. Schon jetzt zeigt sich aber, vor allem Pendlerinnen und Pendler, die hier täglich unterwegs sind, leiden unter dem reduzierten Angebot. Aber auch für die Industrie wird die Streckensperre herausfordernd, denn auch viele Güterzüge können vorläufig nicht fahren.
Was heißt das jetzt alles für den Zugsverkehr in der nächsten Zeit? Wie viele Züge werden Sie auf der Westbahn streichen müssen?
Also im Moment wird der Verkehr abgewickelt auf einem Gleis zwischen Wien und St. Pölten. Mit 10. Oktober haben wir dann hoffentlich ein zweites Gleis. Das würde das Angebot oder die Kapazität des Jahres 2012 bedeuten, das wir erreichen können am 10. Oktober. Und dann eben das dritte und vierte Gleis, um auf den Zustand, den wir vor dem Unwetter gewohnt waren, in mehreren Monaten.
Nächste Frage natürlich, wer wird das alles letztendlich zahlen? Also haben Sie eine Versicherung? Erwarten Sie Geld aus dem Katastrophenfonds? Wie stellen Sie sich das vor?
Wir haben als ÖBB dafür keine Versicherungen. Inwieweit hier die Gelder von unserem Eigentümer, dem Ministerium, aus welchen Fonds die kommen werden, das werden die Gespräche der nächsten Tage ergeben.
Jetzt sind Sie Infrastrukturvorstände. Können Sie schon sagen, ob das alles dazu führen wird, dass sich andere ÖBB-Projekte verzögern werden? An sich wird ja anderswo kräftig ausgebaut, Semmering, Choralm, Brenner und so weiter. Werden sich diese anderen Projekte jetzt notwendigerweise verzögern müssen?
Aus heutiger Sicht nein. Also unsere Großprojekte wie die genannten Semmering-Tunnel, Choralmbahn oder auch Brenner-Basistunnel sind von diesen Unwetterschäden ungestört und laufen ungebremst weiter. Wir haben natürlich geplante Bauarbeiten beispielsweise auf der alten Weststrecke jetzt einmal auf on hold gestellt, weil wir im Moment mit dem Wiederaufbau beschäftigt sind und geplante Bauarbeiten an dieser Stelle nicht durchführen können und auch nicht werden. Es kann in kleinerem Ausmaß schon dazu kommen, dass wir zum Beispiel Reinvestitionen verschieben oder umplanen müssen, um zum Beispiel Gerätschaften oder auch Personal freizubekommen für die Wiederinstandsetzung auf der Weststrecke.
Wenn Sie jetzt die Weichen zurückstellen könnten und das wäre erst der 13. oder 14. September, was genau würden Sie da anders machen? Ist Ihnen da schon etwas aufgefallen?
Also die Vorbereitung des konkreten Unwettersereignisses ist idealtypisch abgelaufen mit der entsprechenden Frühwarnzeit, der präventiven Streckensperre und auch der Bereithaltung von unseren Kolleginnen und Kollegen vor Ort und den Gerätschaften. In einer längeren Zukunft wird man sich wohl überlegen müssen, ob ein 100-jährliches Ereignis oder wie wir es jetzt hatten, ein Ereignis, das statistisch alle 300 Jahre auftreten dürfte, wieder 100 oder 300 Jahre auf sich warten lassen wird. Das sind Überlegungen, die wir wahrscheinlich auf größerer Ebene in ganz Österreich zu diskutieren haben werden, was hier die Erwartung sein könnte.
Sagt Judith Engel, Infrastrukturvorständin der ÖBB. Vielen Dank für den Besuch im Studio.
Sehr gerne.
Wenn deutsche Autobauer in der Krise stecken, wenden sie sich hilfesuchend ganz gerne an den Staat. So gesehen auch gestern beim Berliner Autogipfel dazu geladen hatte ja Wirtschaftsminister Habeck. Große Entscheidungen wurden nicht getroffen, aber die Zeit drängt, nicht zuletzt, weil Volkswagen ja sogar Standorte in Deutschland schließen will, berichtet Andreas Pfeiffer.
Man könnte von einer Paradoxie der Zeitenwende sprechen oder auch nur von Realpolitik. Der Sorgen und Nöte der deutschen Automobilindustrie muss sich Robert Habeck annehmen, ausgerechnet der grüne Klima- und Wirtschaftsminister. Zum gestrigen Gipfel sind BMW, Volkswagen und Mercedes mit Forderungen vorgefahren, eine neue Abwrackprämie, ein Aussetzen der europäischen Grenzwerte für Kohlendioxid, eine Senkung des Industriestrompreises. Der Minister hat sie alle vorerst eingebremst.
Planbarkeit ist das Wichtigste, und zwar langfristige Planbarkeit, keine Strohfeuer, weil sie nur den Effekt haben, dass kurzfristig der Markt noch einmal hochgepumpt wird und danach möglicherweise wieder zusammensackt.
Doch die Hersteller haben es eilig, allen voran Volkswagen, dessen Vorstandschef Oliver Blume denkt ausnahmsweise nicht über die Dividenden seiner Aktionäre nach, sondern über das Gemeinwohl.
Wir müssen wieder verstehen, dass die Industrie Grundlage unserer Gesellschaft ist, Grundlage unseres Wohlstands und Grundlage unserer Demokratie. Dazu sind alle gefordert, die Industrie mit den richtigen Strategien, Produkten und den Kosten, die Politik mit den richtigen Rahmenbedingungen. Und wenn alle dort mithelfen, dann werden wir das auch gemeinsam wieder hinbekommen.
Den Herstellern, die nicht nur die chinesische Konkurrenz, sondern auch europäische Abgasnormen fürchten, springt erwartungsgemäß Christian Lindner zur Seite, Chef der FDP, auch als Autopartei bekannt.
Wir brauchen dringend auf der europäischen Ebene eine andere Politik, denn das, was in Brüssel gegenwärtig besprochen wird, ist eine massive Schädigung der Interessen des Standorts Deutschland und einer europäischen Schlüsselindustrie.
Die Attacke gilt dem längst beschlossenen Verbrenner aus, Doch der grüne Wirtschaftsminister, so grün ist er immer noch, hält daran fest. An der Elektromobilität, so gibt Robert Habeck am Ende des Autogipfels zu verstehen, fährt kein Weg vorbei.
Presseschau.
Hochwasserschäden. Rumänien erhält 1,5 Milliarden Euro aus Kohäsionsfonds, titelt die heutige Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien und bringt auf der ersten Seite ein Bild mit den mehr als 100 Tierfreunden, die sich am Samstag in Bukarest an einem von der NGO Free organisierten Marsch für die Unterstützung der Tierrechte beteiligten. Unter Lokales finden die Banater auf den Seiten 4 und 5 die Meldungen: Eisenbahnschnellverbindung hat Umweltgenehmigung. In 50 bis 60 Monaten sollen auch Züge im Südbanat und nach Serbien schneller verkehren. Rund 30 Radfahrer beteiligten sich am Samstag an der zum Germanfest veranstalteten Radtour auf dem Sillascher Weinberg. Zurück zum Stammkonferenz, Vortrag des Forschers Alexandru Stermin in Temeswar und Basketballkarawane in den Temeswarer Schulen. Über den Start des Oktoberfestes kann man mehr auf Seite 6 unter Vermischtes erfahren, während auf Seite 7 unter Meinung und Bericht die Reportage zu finden ist wie ein Phönix aus der Asche, die Geschichte des Casinos in Konstanza. Mit einer Programmvorschau auf Veranstaltungen bis zum 1. Oktober wartet die heutige ADZ auf ihrer 8. Seite auf und bringt als Beilage das Fernsehprogramm der Woche 24. bis 30. September. Bleiben Sie gut informiert. Wenn Sie Lust haben, deutschsprachige Reportagen nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen, so schalten Sie das Fernsehen ein. Denn das läuft diese Woche in Rumänien darin. TVR 1 bringt am Donnerstag die Akzente-Sendung zwischen 15 Uhr und 16.45 Uhr. Berichtet wird diese Woche darin über das Oktoberfest in Kronstadt, 800 Jahre Bartholomäer Kirche, Bücher und Bilder mit Dr. Markus Fischer ist auch dabei und der Orgelsommer in Mediaschwert beleuchtet. die deutsche Fernsehsendung Akzente vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen in Rumänien ist auch unter www.tvrplus.ro live und auf Abruf zu sehen. Bei TVR Kultural läuft immer mittwochs die Sendung Kultur um 2 ab 14.30 Uhr. Mein Bukarest mit Jan Konefke wird morgen zu entdecken sein. Während am Dienstag immer ab 13.30 Uhr im TVR 2 eine Sendung in deutscher Sprache zu sehen ist, heute ging es um das Sachsen-Treffen in Hermannstadt. Auf regionaler Ebene zeigt die Sendung Mein deutscher Nachbar bei TV Arad am Samstag ab 11.30 Uhr oder Sonntagmorgens um 8.30 Uhr Aufzeichnungen von der Kirchweih in Neuarad. Bei TVR Temesvar gibt es immer montags ab 15.30 Uhr die deutsche Chronik. Noch laufen da Wiederholungen. Ab Oktober soll es wieder neue Beiträge geben, verspricht unser Kollege Dani Spataro. Wir wünschen gute Unterhaltung. Nochmal Daniel Spataro mit den Kurznachrichten.
Papst Franziskus hat dem DFDR-Abgeordneten Ovidiu Ganz und seiner Parlamentskollegin Silvio Wechsler, dem Abgeordneten der jüdischen Minderheit, den Piusorden im Grad des Ritters zuerkannt. Das Deutsche Staatstheater wird am 28. und 29. September nach Bad Ischl in Österreich reisen, wo eine Lesung des Stücks Donauwellen von Thomas Perle stattfinden wird. Das Germanfest, die Deutschen Kulturtage, sollen erstmalig vom 4. bis 6. Oktober in der Temeswarer Stadtmitte ausgetragen werden und sowohl Klassik-, Jazz-, Rock- und Volksmusikkonzerte, Trachten- und Tanzvorführungen als auch ein Symposium und historische Nachstellungen umfassen. Ein außerordentliches Heimattreffen in Großer Nikolaus mit 200 Jahrfeier seit der Weihe der römisch-katholischen Kirche ereignet sich vom 3. bis 6. Oktober. Sonnig und meist schön heute im Westen des Landes. Die Höchstwerte erreichen 24 bis 29 Grad Celsius. In der Nacht betragen die Mindestwerte 10 bis 15 Grad. Morgen wird es meist bedeckt bei wechselhaftem Himmel. Vereinzelte Regenschauer sind im Gebirge zu erwarten. Der Wind wird schwach bis mäßig und die Tageshöchstwerte liegen morgen bei 23 bis 27 Grad.
Dankeschön, Daniel. Danke auch Ihnen, liebe Landsleute, dass Sie heute wieder mal in Gesellschaft der deutschen Sendung von Radio Temeswar Ihren Mittag verbracht haben. Morgen können Sie bei uns eine Archivaufnahme hören mit dem Germanisten Peter Kottler. Es geht um Banater Mundarten, genauer gesagt um jene, die in Semlak gesprochen wurde und vielleicht auch heute noch wird. Ich bin Astrid Weiß und sage allerseits auf Wiederhören und Tschüss mit einem Lied von Hubert von Geusern und den Alpinkatzen. Hörst es nicht?
Hörst es nicht? Wie die Zeit vergeht, wie die Leid ganz anders kriegt. Ui, die Jungen sind alt geworden und die Alten sind gestorben. Und gestern ist heut worden und heut ist bald morgen, oh je. Thank you.